Willkommen beim Podcast zum Feministischen Kampftag in Mainz. Radikal, queerfeministisch und solidarisch. In unserer Podcast-Reihe möchten wir mit verschiedenen GästInnen und euch über den feministischen Aktivismus sprechen. Dies ist die 5. Folge und die erste Hälfte meines zweiten Gesprächs mit Dr. Yalis Akbaba. Sie forscht an der Universität Mainz zu den Themen Heterogenität und Ungleichheit. Sie ist Mitherausgeberin des Werkes Lehren und Lernen in Differenzverhältnissen. Ihre Pronomen sind sie und ihr. Ich selbst bin Johanna Knöppler, meine Pronomen sind auch sie und ihr und ich bin Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität. Unser Thema heute: Schule und Geschlecht.
Dankeschön, Johanna. Danke fürs Einladen.
Gut, wir bleiben unserer Tradition treu und auch bei unserer zweiten Aufnahme stürzen wir uns direkt in ein Medium, das uns für das Thema, ich sag mal, begeistert. Wir haben ein wunderbares Bild einer bekannten Kinderserie Paw Patrol. Ich hoffe, dass die Eltern unter den Zuhörenden es ohne Augenrollen hören können. Aber es ist auf jeden Fall für viele Kinder und damit auch die Eltern unausweichlich.
So ist es. Ich weiß nicht genau, wie wollen wir das machen für die ZuhörerInnen, dass sie eine Vorstellung haben, von welchem Bild wir reden. Egal, ob man vertraut ist mit der Kinderserie oder nicht, wäre es jetzt ja eigentlich schön, vielleicht diejenigen, die gerade ein Gerät zur Hand haben, einfach mal Paw Patrol eingeben und dann kommt ein Bild mit fröhlichen Figuren und einem sozusagen Anführer, der heißt Ryder, glaube ich, gell? Und in dann, also zumindest die deutsche Version ist dann mit Helfer auf vier Pfoten untertitelt und Paw Patrol heißt ja auch, es ist sozusagen die Pfote, ne, Paw und genau, also ja, wir haben uns dieses Bild ausgesucht als Medium, wie du sagtest, um einzusteigen, Janne, zu einem Thema, zu dem du gerne sprechen wolltest, Geschlecht und Schule. Ich habe verschiedene Assoziationen zu diesem Bild und habe es auch schon mal in einer Vorlesung als Beispiel angeführt. Ich weiß nicht, willst du beginnen? Was macht es mit dir, wenn du dieses Bild siehst oder wenn du diese Serie bei dir zu Hause guckst? Genau, willst du einsteigen?
Es macht eine ganze Menge, weil dieses Bild mit diesen überzeichneten, animierten Hunden, die so doch sehr menschliche Züge verliehen bekommen haben oder menschlich wirkende Züge, zu denen wir Empathie aufbauen können, die sind sehr stereotyp animiert. Es ist schon sehr klar in der Darstellung dieser sehr hilfsbereiten Hunde, was für ein Geschlecht die haben. Das heißt, bei jeder Figur können wir an der Nasenspitze bzw. an der Schnauzenspitze ablesen, wie ist die animierte Physiognomie und auch darüber hinaus eine Präsentation, die das Geschlecht vermittelt, von wo es in dieser Serie nur zwei Optionen gibt. Zum Beispiel, eines der bekanntesten Dinge ist, dass der eine weibliche Hund aus der Standardaufstellung lange Wimpern hat, tatsächlich, weil das ja scheinbar das Signal ist, was das Geschlecht kommuniziert.
Ja, genau. Es ist auch so, ich würde mich aus dem Fenster lehnen da und sagen, zumindest also seit meiner Kindheit kenne ich es auch so, dass die sozusagen der Haupt Die hauptsächliche Zusammenstellung der Personen, die da heldenhaft also in Erscheinung tritt, ist männlich lesbar, ist männlich sozusagen kodiert. Und es gibt in der Regel, ich würde auch sagen, es geht so ein bisschen in Richtung Quote, ne? Also hat in der Regel, also genau, du hast schon angeführt, das ist die Zweigeschlechtlichkeit, die hier aufgeführt wird. Aber dazu kommt quasi noch, dass innerhalb dieser Zweigeschlechtlichkeit die weiblich gelesenen Figuren weniger sind, randständig sind und oftmals auch, das kann man auch in anderer Kinderliteratur oder auch insgesamt Literatur nachvollziehen, dass die so ein bisschen nachgeschoben wird. Ne? Also Sky gehört zum grundständigen Team. Später irgendwann kam Everest dazu, die ist auch weiblich lesbar. Und jetzt könnte man der Serie zugute halten, so, ja, okay, lange Wimpern und so ein bisschen zierlicher, ne? Sky ist auch zierlicher und ist irgendwie rosa gekleidet und so weiter. Aber man könnte der Serie zugute halten, ja, sie ist ja trotzdem eine Actionfigur, ne? Also die eine Beobachtung von Kinderserien und insgesamt von Literatur ist ja, dass die Rollenzuweisungen für männlich gelesene Figuren eher so eben die ist, dass ja, man sportlich und cool ist und irgendwie actionhafte Sachen macht und so weiter, ja. Und dass es aber bei den weiblich gelesenen eher um Schönsein, Mode und so weiter geht. Jetzt könnte man sagen, Sky ist aber gar nicht so gezeichnet, ne? Sondern sie ist ja. Also sie ist die Figur, die den Hubschrauber bedient und die ziemlich actionreiche, sozusagen heldenhafte Taten sozusagen am Himmel vollzieht und so weiter. Also es ist ja jetzt alles andere als nur Haare kämmen oder sowas. Aber dennoch würde ich sagen, erkennt man hier den Versuch, das quasi so ein bisschen anzugleichen. Und das ist auch ein wichtiges Stichwort. Es ist eben ein Angleichungsversuch. Ne? Hier kann man quasi die Norm, die männlich gedachte Norm rauslesen und sozusagen Sky und Everest müssen dem irgendwie standhalten. Ich weiß nicht genau, man könnte jetzt nochmal in verschiedene Folgen reingehen und gucken, wie wird es da performt und so weiter. Da gibt es sicherlich ja, differenzierte Sachen und so. Aber es ist schon eine auffällige Zusammenstellung so von, genau. Ich weiß nicht, ob du auch, wie sehr du dich aufregst über diese Bürgermeisterin-Figur. Also, ist ja eine schwarze Person, wo man irgendwie denkt, so, ja, ne, da ist quasi so eine Modernitätsvariable so eingezogen. Aber wenn man sich dann anhört, zumindest die deutsche Version, also die Stimme dieser Bürgermeisterin ist so fürchterlich hysterisch und eigentlich ist sie immer in hilflosen und, ne, in so verzweifelten Situationen und so weiter und will ja immer ihren Papagei oder ihr Huhn oder etwas retten und so. Also, es ist schon auch interessant. Wer rettet wen, ne? Und wer ist quasi hilfsbedürftig? Also es gibt krassere Beispiele, aber ich würde sagen, dadurch, dass diese Serie so eine beliebte Serie ist unter Kindern, ich würde sagen, also mit 3 oder so geht es los und es dauert auch an, so bis 8 oder so. Das ist einfach krass, wie viel Deutungsmacht diese Serie eben dann halt auch besitzt, ne?
In der Tat, und das ist eine Selbstverständlichkeit, die für Kinder etabliert, was ist Normalität, was sind Rollenbilder, was wird wie präsentiert, was ist üblich. Und ich finde es schön, wie viele Dimensionen du da schon aufgezeigt hast, wo Paw Patrol einerseits nicht sonderlich innovativ, geschweige denn feministisch ist und gleichzeitig, naja, hätte schlimmer sein können. Das ist nicht das schönste Kompliment, das wir einer Sache machen können, aber fairerweise hätte es schlimmer sein können. Aber die Tatsache, dass es in der Grundaufstellung nur eine Quotenfähe, eine Hündin gibt, die auch noch rosa trägt und dieses typische, auch bei Disney ja bekannte, dieses sehr überzeichnete spitze Kinn hat, und dieses Stupsnäschen oder in ihrem Falle Stupsschnäuzchen, zeigt wieder, wie selbstverständlich das offensichtlich auch in den Köpfen von den MacherInnen sein muss. Wie können und dürfen und sollen wir Geschlecht darstellen? Es muss sehr eindeutig sein, auch wenn wir vielleicht so ein bisschen Modernität darin haben, dass Sky, der weibliche Hund, genauso aktiv und kompetent ist wie die anderen im Paw Patrol Rudel. Ich finde das ein schönes Material zum Einstieg, denn auch wenn es vielleicht nicht alle Kinder inniglich geliebt haben über Jahre, die irgendwann dann im Bildungssystem landen, beziehungsweise schon sind, während sie es gucken, berührt es doch alle und ja, erzeugt so gewissermaßen eine Grundstimmung, beziehungsweise, ich würde sogar sagen, es reproduziert einen Status quo in Sachen Geschlecht.
Auf jeden Fall. Und weil du eingangs erwähnt hast, sozusagen in Differenzverhältnissen zu lernen und zu lehren und diese Differenzverhältnisse ja mannigfaltig Geschlecht und Gender irgendwie sozusagen auch nochmal mit anderen Sachen multiplizieren, würde ich sehr gerne noch dazu erwähnen, dass ich diese Serie auf verschiedene Weise auch noch problematisch finde. Da müssen wir jetzt überlegen, wie man das mit Geschlecht unmittelbar verbindet. Oder ich will es einfach nur nicht ungesagt lassen. Mhm. Ich finde es einfach total krass, wie Leistungsfähigkeit und sozusagen Dienstbarkeit und zur Stelle sein und auch militaristische Verhaltensweisen und irgendwie Selbstverständlichkeiten in diese Serie eingezogen sind. Also so ein US-amerikanischer Klassiker, würde ich sagen, dass es so ist. Und auch die Überwachungssysteme und die, also wie selbstverständlich das alles zum Einsatz kommt und auch in Null irgendwie, man könnte es ja auch irgendwie, keine Ahnung, medienpädagogisch kritisch, irgendwie sonst was. Also es wird aber nicht gemacht, sondern es ist sozusagen eine Verherrlichung von militaristisch-technischer irgendwie von Technologien. Das finde ich auch das Krasse an dieser Serie. Das fällt mir auch bei Sam, wie heißt das andere? Sam? Feuerwehrmann Sam auf. Also quasi diese, nee, nicht die, sondern Thomas. Es gibt so eine britische, weiß gar nicht genau, ob es auch so eine Serie war, so eine Buchreihe. Und bei Thomas ist es ganz schlimm. Da sagen die Figuren, also das sind dann keine Hunde, sondern Züge, die dann sprechen. Und die sind also immer fürchterlich enttäuscht und schlecht gelaunt, wenn sie denken, sie haben einen schlechten Job gemacht. Also sie müssen sozusagen gut, sie müssen gut funktionieren und sie müssen fleißig sein, müssen viel leisten und so weiter. Also wie da quasi schon so eine meritokratische Ideologie eingezogen ist, das finde ich einfach frappierend.
Dankeschön für den Hinweis. Das ist echt ein Ding, was für nicht nur sexistische bisweilen Selbstverständlichkeiten oder altbackene Vorstellungen von Geschlecht damit transportiert werden, sondern auch ja, andere Dinge, die nicht neutral sind an sich, sondern eher Teil von letztendlich gesellschaftlichen Schieflagen sind.
Genau. Wenn du magst, ich weiß nicht genau, ob wir quasi als Anhängsel dieser Betrachtung einer Serie, es wäre, oder es ist ein Vorschlag, ne? Man könnte jetzt nochmal gucken, was ist denn mit Repräsentationen von Mädchenfiguren so, wie die, also ob es da sozusagen eine Vervielfältigung von Repräsentationen gibt. Und da wäre so, hatte ich dir ja geschickt, so Bilder von, ja, wie heißen sie eigentlich? Das habe ich nie geguckt. Dafür habe ich ein sozusagen anders vergeschlechtlichtes Kind zu Hause. Aber diese Anna und Elsa ist es, glaube ich. Ne? Mhm. Die Eiskönigin ist ein Teil davon. Mhm. Also könnte man sagen, ja, aber das sind doch zwei Protagonistinnen. Ne? Die sind sozusagen in Aktion, die sind stark, die sind, ich weiß gar nicht genau, was sie tun, aber wenn man jetzt die Bilder hermeneutisch anguckt, dann würde ich sagen, es ist eigentlich ziemlich egal, was sie tun, ne? Die sehr, sehr stereotyp dargestellte Art, wie ein aktives Mädchen oder eine Frau auszusehen hat, ist da frappierend. Wir müssen es, glaube ich, nicht beschreiben, weil ich dabei alle kennen, oder jetzt, ich gehe davon aus, dass Anna und Elsa, weil sie im Kino war und so weiter, dass da alle eine Vorstellung haben, wie die aussehen. Und ich würde auch sagen, dass bei allen möglichen anderen, sei es jetzt Lego-Figuren oder andere Serien, also es ist weiterhin eine tradierte Rollenzuschreibung, zum Beispiel fürsorglich zu sein oder schlank zu sein, sich für Mode zu interessieren, ne? Schön sein und so weiter. Also diese Sachen sind, glaube ich, also genau, deswegen habe ich gesagt, zwei Sachen. Also einmal würde ich sagen, wird da krass was tradiert und auch retradiert. Also wir dachten ja, wir waren mal woanders, ne? Also vielleicht wären jetzt Leute, die irgendwie 68er sozialisiert sind, irgendwie geschockt, wenn sie kurz 20, 30 Jahre oder 40 nicht auf der Erde gewesen wären und wiederkommen. Also ich glaube, da gibt es Retradierungs, ne? Oder so Beharrungstendenzen, was diese Darstellung angeht. Und das Zweite ist eben, dass sich schon auch was gewandelt hat. Also ich glaube nicht, sondern ich bin sicher, in meiner Kindheit hatte ich nicht die Anzahl und die Version von Heldinnen. Also ich rede jetzt immer noch im zweigeschlechtlichen Modus natürlich, ne? Also wir haben das noch nicht transzendiert, aber bleiben wir mal dabei so, wenn es da Vorbilder bräuchte. Oder braucht, dann kann ich sagen, heute gibt es die natürlich viel mehr als früher. Und jetzt kommt mein Aber, wenn wir uns anschauen. Also ich habe dir noch was geschickt, vielleicht kennen das auch ZuhörerInnen. Das ist ein Buch, so ein kleines Pixi, beziehungsweise ein großes Pixi, ein Maxi-Pixi. Und es heißt Freistoß für Frieda. Kennst du es?
Ich habe nur davon gehört, ehrlich gesagt, ich kenne es nicht en Detail.
Da. Wie der Titel schon sagt, ist Frieda also eine Hauptdarstellerin und sie ist auf dem Cover auch mit so einer Siegesgeste, streckt sie die Arme hoch, hat einen Fußball in der einen Hand und in beiden Torwart oder Torwärtin Handschuhe und sie wird so hochgehoben von zwei als Jungens zu Lesende und die haben auch gleiche T-Shirts und gleiche Shorts an und wird so hochgehoben. Und die Geschichte von Frieda ist derart, dass sie sehr gerne mit ihren zwei Brüdern, das sind die nämlich auf dem Cover, mit ihren zwei Brüdern, ich glaube, sie heißen Jan und Philipp oder so, möchte sie gerne zum Fußballtraining gehen. Und dann sagen die Jungs, nee, du bist ein Mädchen, du spielst nicht mit. Und Frieda ist aber so insistierend, dass sie es also schafft, dass der Vereinstrainer auf sie aufmerksam wird und sagt, ja komm, dann spiel doch einmal mit. Und jetzt könnte man sagen, wow, ne? Also es ist die Fortführung von Kick It Like Beckham, oder hieß es so, als dann quasi so eine Frauenfigur sich das sehr männlich dominierte Fußballfeld sozusagen erobert hat. So, und es ist also Frieda, relativ junges Mädchen, würde ich sagen, ist also dabei, das Gleiche zu tun. Ne? Jetzt könnte man sagen, ist doch toll. Wo ist meine Kritik so? Ja, hast du eine Vermutung, was dann passiert? Oder also sieht es, ich will dich nicht, es soll jetzt keine Prüfung sein, aber ich meine, hast du schon, also hast du schon den Riecher? Also wie, weißt du, wie schnell kann sozusagen so eine Geschichte aufgedeckt werden? Weil wäre sozusagen jetzt die Frage. Also wenn du das zweite Bild anschaust, wie sie hechtet und den Ball kriegt, sie steht im Tor als erstes, ne? Sie hechtet also und kriegt den Ball. Also was glaubst du? Was wird möglicherweise schiefgehen in dieser Geschichte?
Also ich vermute, dass der Ansatz der Geschichte ist, dass ich halte sie nicht für albtraumhaft. Das möchte ich voranstellen. Also ich will nicht jetzt das Schlimmste erwarten. Ich vermute, die Geschichte will letztendlich darauf hinaus, dass obwohl sie ein Mädchen ist oder nur ein Mädchen, natürlich genauso wacker bereit ist zum Fußballspielen. Ich rechne und befürchte jedoch, dass sie wird irgendwie zurückstecken müssen im Sinne von, dass sie das nicht kann, was die Jungs an sich können, trotz ihrer Motivation.
Ich finde, deine Vermutung ist total realistisch, weil woher soll sie das denn so gut können, wenn sie nie im Verein gespielt hat wie ihre zwei Brüder und irgendwie das erste Mal auf dem Platz steht und das erste Mal Torwart-Handschuhe anhat? Also ich finde, deine Vermutung ist total realistisch. Und was aber passiert ist, genau das Gegenteil. Und das ist, und in dieser, und ich sag jetzt auch, warum ich das problematisch finde. Also mit Gegenteil meine ich, Frieda hält nicht nur jedes Tor, das geschossen wird in diesem Training, weißt du, die hechtet da, das in dem Bild siehst du es, sondern als sie auch eingesetzt wird als Torschützin oder als sozusagen in der Offensive eingesetzt wird, schießt sie auch ein Tor nach dem anderen. So, finde den Fehler. So, finde den Fehler. Also deine Lesart war, das geht gar nicht. Sie wird versagen so, weil die anderen haben einfach einen strukturellen Vorteil. Sie haben Training gehabt, ne? Und sie sind ganz anders angesprochen worden, was die Förderung von diesem Sport angeht. Und was aber passiert in der Geschichte ist, dass Frieda Heldin ist. Und für mich liegt die Interpretation nahe, dass Frieda überragend gut Fußball spielen muss, damit sie dazugehören kann, damit eine Geschichte über sie geschrieben werden kann. Also was wird von welchem sozusagen Geschlecht, wenn man es zweigeschlechtlich denkt, verlangt? Ne? Und welche Kompensationsleistung, die hier unrealistisch hoch ist, ja, wird abverlangt, damit es überhaupt zu der Erzählung dieser Geschichte kommen kann. Also ich finde, das ist eine brutale, also eigentlich ist es eine gewaltvolle Erzählung, weil es mir als Mädchen klar machen würde, ja okay, wenn ich mitmachen will, dann muss ich diese Performance abliefern, weil ansonsten brauche ich erst gar nicht auftreten. Und das gilt übrigens auch für die Schule. Und es gilt auch für den IT-Bereich. Und es gilt auch für sonst was. Ja, wenn ich versage irgendwie, weil ich mit dem Computer nicht klarkomme, dann liegt die Interpretation ganz anders nahe, ne? Als das quasi ein anderes, als das eine andere Subjektposition sozusagen als es der einer anderen Subjektposition nahegelegt werden würde. Das ist meine Interpretation. Kannst du ihr folgen?
Oh, mehr als das. Das ergibt sehr viel Sinn. Und an der Stelle möchte ich den Autoren, das sind Männer, das muss ich nicht anders gendern, doch habe ich richtig gegendert, die Autoren haben das ganz sicher nicht mit einer bösen Absicht geschrieben, so wie manche Wahlprogramme sehr konkret und absichtlich sexistische Inhalte haben, war das ganz sicherlich nicht so gemeint, es war bestimmt gut gemeint, die letztendliche Wirkung, das Gesamtbild, das abgegeben wird, ist jedoch ein anderes. Die Frieda-Figur lässt mich ein bisschen an so das, was unter schlecht geschriebenen starken Frauenfiguren verstanden wird. Wann ist es eine starke Frauenfigur? Wenn sie alles kann und alles vermag und damit überlegen ist, in der Hoffnung damit zu zeigen, ja, Frauen bzw. Mädchen können ja alles, ohne dabei, wie du selbst schon analysiert hast, mitzudenken, was das für Selbstverständlichkeiten, neue, aber genauso problematische Selbstverständlichkeiten aufbaut.
Genau, und ich würde es auch verschärfen, also nicht nur sie sollen alles können, sondern sie müssen es besser können, also alle Tore zu halten und da mega viele Tore zu schießen. Ich weiß nicht, ob du schon mal bei einem Spiel warst oder selbst gespielt hast, das ist Quatsch, so. Du schießt nicht 5 Tore in einem Spiel, so, ne? In der Regel, ist natürlich eine überhöhte Anforderung und dass die gefeiert wird und nur die, ist eine total problematische Größe. Und es ist auch vergleichbar, wenn du jetzt mal guckst, wir hatten ja das letzte Mal auch so ein bisschen Intersektionen mit Race und so angesprochen. Mhm. Wenn du jetzt an Mesut Özil denkst oder an andere BIPOCs, die nicht nur in der deutschen Fußballmannschaft, sondern auch in Frankreich, sonst wo, ja, spielen, dann ist das die gleiche, also strukturell ist es das Gleiche. Also die Erwartungshaltung, dass da insbesondere viel geleistet werden muss und die Klippe ist natürlich dann sehr hoch, ja, nämlich wenn du es nicht tust, dann droppst du raus, ne? Zum Beispiel als Mesut Özil droppst du raus aus, dann bist du eben kein Deutscher mehr, dann bist du eben der Migrant oder der noch schlimmer bezeichnete Begrifflichkeit und so weiter, weil du dann aus der Zugehörigkeit rausgenommen wirst. Also der Eintritt, der Preis oder die Leistung, die abgegeben werden muss, um die Mitgliedschaft zu erreichen, wird viel höher angesetzt als bei so einem Normmenschen. Also als normgedachten Mitglied. Ja, genau.
Ja, und es bleibt, wie du schon sagtest, eine wackelige Position tatsächlich. Das heißt, die gewährte Würde aufgrund dieser extremen Leistung, die erwartet wird, kann auch wieder weggenommen werden tatsächlich. Also es ist keine Würde an sich, es ist nur etwas meritokratisch-ideologisches.
Ganz genau. Und das ist eigentlich echt krass. Also das ist auf Verwertung und auf Nützlichkeit ausgerichtetes Gewähren von Mitgliedschaft. Und das ist natürlich eigentlich ein Erpressungsstatus und nicht eine Zugehörigkeit. Das war jetzt überspitzt. Das ist natürlich keine Erpressung, aber es ist also wie du sagst, es ist prekär und wackelig und kann immer wieder gefährdet werden durch seine Auflösung. Und zwar von denjenigen, die bestimmen, ne, dass diese Leistung auf diese Weise überhöht einzubringen ist.
Das sind jetzt, finde ich, zwei starke Beispiele, die tatsächlich, wenn wir an Schule denken, wahrscheinlich gar nicht mehr von den Kindern, die dann in der Schule sind, noch rezipiert werden. Ich glaube, die gucken nicht mehr alle Paw Patrol und die gucken spätestens in der weiterführenden Schule, lesen die auch keinen Frieda mehr tatsächlich. Aber es ist das, was von Grund an aufgebaut hat. Und an der Stelle ist, finde ich es ganz nützlich, wenn wir ein bisschen auf den Begriff Geschlecht überhaupt schauen und woher kommt das, was wir davon halten? Wir haben ja schon festgehalten, dass es darum geht, was für ein Status quo erzeugt und wiedererzeugt wird. Tatsächlich nicht nur in Sachen Geschlecht, auch in Sachen Meritokratie und Rassifizierung etc. Aber dass das umgekehrt ja heißen muss, dass wenn überhaupt nur sehr wenig in der Natur liegen kann. Also was ich sagen möchte ist, dass unsere Überlegungen bisher zu Geschlecht und wie sehr problematisch damit bisweilen umgegangen wird, zum Beispiel in diesen Beispielen für an Kinder gerichtete Medien, dass in der Analyse wir eigentlich davon ausgehen müssen, dass das ganz viel mit Prägung zu tun hat. Also nicht Nature, sondern Nurture.
Ja, unbedingt. Ich denke, dieses Verständnis von Geschlecht teilen wir. Sonst würden wir uns nicht auf diesen Ebenen treffen können, wenn wir auf Medien, auf Konstruktionen von Geschlecht schauen. Ja, wir können ja mal versuchen zu umreißen, wie wir Geschlecht verstehen. Also mal so ganz akademisch abgehoben, wird von Geschlecht als Dispositiv der Macht gesprochen, und zwar also Dispositiv deswegen, weil Dispositive sind stark umkämpft, also sozusagen Konstrukte, in denen Macht und Wissen sehr stark verknüpft sind. Also Wissen im Sinne von, was ist das, was gedacht wird, welche Wissensformen, also ich würde auch von dominanten Verständnissen sprechen, gibt es von Geschlecht, und welche Macht üben die über Subjekte aus? Also sozusagen, welche Gender-Performance muss ich hinlegen, um sozusagen deckungsgleich zu sein mit dem, wie von außen irgendwie meine Geschlechtszugehörigkeit gelesen wird. So. Ja, das wird sozusagen die abgehobene Annäherung. Man könnte auch sagen, ja, es ist, wie wir es meinen, konstruktivistisch, ne? Sozialkonstruktivistisch, das ist das, was du meintest, so mit Nurture, nicht Nature. Es ist sozusagen eine im Tun, historisch verankert, medial geprägt, in der Reproduktion immer wieder aufgeführt, in der Performance eingefordert, aber auch sozusagen, wenn man so will, durch Selbstführung ja, freiwillig, ne? Also im Sinne von einem Eingeständnis, was natürlich auch belohnt wird. Also wenn ich meine Geschlechter Performance, die deckungsgleich ist mit dem, wie es erwartet wird, erfülle, dann kriege ich natürlich mehr Anerkennung. Ne? Alles andere führt zu Reibung und zu Ausschluss und im drastischsten Fall zu Ermordung oder zu einfach ja, zu physischem, sozusagen, also zu physischer Gewalt oder zu Ermordung. Ja, also sozusagen die sozialkonstruktivistische Perspektive ist die, und dann könnte man noch sagen, dass das deswegen problematisch ist. Das Natur, also das Machtvolle an Geschlecht, würde ich schon sagen, ist dass diese binäre Vorstellung so glaubhaft ist. Es ist einfach so glaubhaft. Und das Schräge ist, dass es eigentlich gar nicht, es hat gefußt eigentlich gar nicht auf irgendwelchen, also wir sagen immer, Wissenschaft ist sowas, woran sich die Moderne, die sogenannte, ne, oder irgendwie ja, Rationalität oder sowas festhält. Aber so wissenschaftlich ist es gar nicht, wenn man sich anschaut, das Geschlecht, also sehr, also es ist willkürlich definierbar so. Also gehen wir von Chromosomen aus. Also die Biologie gibt zum Beispiel keine Zweigeschlechtlichkeit vor. Ganz interessant eigentlich auch, was Diskrepanz zu Schulbüchern angeht. Ich bin gerade nicht total up-to-date, aber die Sachen, die ich in den Seminaren mit Studierenden mache, also die Biologiebücher sind jetzt nicht unbedingt so weit in der Schule, wie das von der Genderforschung rezipiert wird, nämlich dass die Chromosome, also sozusagen die Varianten von Geschlecht sind innerhalb von dem, was wir als Frau oder was wir als Mann oder eben was wir als XX und XY oder sowas verstehen, sind viel weiter als sozusagen die, als dass es erlauben würde, dass man so eine Dichotomie herstellen kann. Es gibt unterschiedliche Arten, Geschlecht weiterhin zu definieren. Also gehst du jetzt von den Genitalien innen oder außen aus? Sagst du, nein, nein, es ist alles keine Definitionsfrage, keine Kriterien, sondern es sind die Hormone. Aber dann stellt sich die Frage, ja, welche? Die aktuellen, die wir gerade haben, vor der Geburt, nach der Geburt, deine Pubertätshormone, das kann sehr unterschiedlich sein, so im zeitlichen Verlauf einer Biografie, wie da die Hormone sind. Und so weiter, ja, also es gibt Leute, die messen irgendwelche Gehirnsachen und dann Psyche, oder ist es das, was in deiner Geburtsurkunde steht, oder eben die soziale Rolle. Genau, das ist ein Potpourri gewesen, wie ich mich dieser Komplexität annähern würde. Was würdest du sagen? Was ist Geschlecht?
Zum Großteil zu den vielen genannten Punkten, diesem sehr kompetenten Rundumschlag, zu den Optionen, da muss ich letztendlich an allen Stellen Häkchen dazu setzen. Geschlecht hat ganz starke performative Aspekte, sowohl im Sinne einer Gesellschaft, die das kontrolliert und auch sanktioniert gegebenenfalls, gleichzeitig aber auch im Sinne von positiv bestärkend. Es gibt diverse Menschen, die durch ihr Verhalten und auch durch die gesellschaftliche Rückmeldung, ne, wir sind Gesellschaftstiere, ganz ohne die anderen und die Interaktion können wir nicht. Und viele Menschen empfinden eine Euphorie, eine Geschlechtseuphorie, wenn ihre Performance positiv bestätigt ist. Das hast du eben schon angerissen, wenn die Performance passt, wird das belohnt. Wenn sie nicht passt, kann das durchaus sanktioniert werden mit bisweilen extremen Konsequenzen. Abgesehen vom Performance-Aspekt haben wir als Tradition und sogar Gesetz in unserer Gesellschaft, wie an vielen Orten auf der Welt, die Selbstverständlichkeit, dass das Ganze festgestellt und festgehalten werden muss, eben in der Geburtsurkunde. Das heißt, es gibt eine bürokratische Dimension, die in dem vielen Papierkram, der in unserem Leben eine Rolle spielt, von Geburtsurkunden und Ausweisen und Zeugnissen, einfach einen großen Schatten über uns wirft, beziehungsweise einen Rahmen setzt, in dem wir uns bewegen können. Und dieser ist bis vor sehr, sehr, sehr kurzer Zeit, 2018, letztendlich auch nur binär gedacht worden mit, es gibt nur zwei Optionen für Geschlecht. Das ist jetzt eine spezifisch deutsche oder sagen wir mal europäisch vage westliche Perspektive. Das ist in vielen anderen Regionen der Welt natürlich nicht so selbstverständlich, dass das Ganze binär sein muss. Aber es ist auf jeden Fall ein Riesending, das bei uns eine Rolle spielt. Von der Biologie Geschlecht abzuleiten ist, wie schon angerissen, auch gar nicht so einfach und überhaupt nicht binär. Und leider etwas, das sich nicht spürbar in der Schulbildung niederschlägt. Also meine persönliche Erfahrung aus sehr vielen Workshops und Unterrichtseinheiten, die ich mit Kindern und Jugendlichen zum Thema Vielfalt durchgeführt habe, geschlechtliche Vielfalt, einschließlich angerissen der biologischen Vielfalt von Geschlechtlichkeit, da ist Inter als Begriff nicht bekannt und es ist von vielen Dingen, die für Menschen, die es nicht gewohnt sind, schwer sind zu verstehen, ist nach meinem Dafürhalten Intersexualität, dass Körper nicht eindeutig nur eine von zwei Sachen sein können und das völlig normal und natürlich ist, das ist der größte Brecher. Das ist von allen Sachen das, was am schwersten nachzuvollziehen ist. Und in diesem Sinne eine Hürde wirklich für auch andere Arten, geschlechtlich, performativ, Geschlecht noch komplexer zu verstehen. Und jetzt habe ich hauptsächlich kommentiert, was du erklärt hast, auch zu Recht. Aber eine Dimension würde ich noch anfügen, und zwar die nebulöseste. Was ist Geschlecht? Was auch immer ich von mir weiß, und das kann ein sehr vages Gefühl sein oder eine Selbsterkenntnis, die sehr klar ist, muss es aber nicht sein. Das heißt, ich würde sagen, es gibt auch noch eine rein innere Dimension der Identität, die bei der Mehrheit der Menschen eine enorm große Überschneidung hat mit dem sozialen Geschlecht, dem, was die Bürokratie festgelegt hat zu irgendeinem Zeitpunkt, kurz unmittelbar nach der Geburt, und auch was die Performance angeht. Aber letztendlich, was für ein Geschlecht haben Menschen, was auch immer sie selbst wissen und uns darüber sagen können. Und da gibt es natürlich Mehrheitsverhältnisse. Eine ganze Menge Menschen auf der Welt, sogar in Deutschland, sind männlich oder weiblich. Und das ist auch wunderbar so. Aber es ist halt nicht die einzige Option.
Ja, ich würde super gerne kommentieren, was du kommentiert hast. weil ich es jetzt super interessant finde, wie sich aus diesem Definitionsversuch entspinnt, was es für eine krasse Relevanz hat, Geschlecht, ja. Und du sagst, es ist Performance so sozusagen der größte Teil von Geschlecht und Performance aus der Performance leitet sich für mich ab. Also nicht für mich, das ist das, was ForscherInnen empirisch und theoretisch feststellen, also leitet sich ab, dass Geschlecht omnipräsent ist, ne? Also dadurch, dass alle Personen, alle Subjekte sozusagen angewiesen sind darauf, in ihren Sprechweisen, in ihren Stimmhöhen, in ihren, wie sie sich anziehen, wie sie laufen, welchen Sachen sie Wichtigkeit beimessen, ne? So beim Auftreten, keine Ahnung, ne? So Haare, Schminken, dies, das. Oder welches Auto sie fahren. Also alles Mögliche, ja. Also quasi wirklich alles so, was ich in der Performance zeigen kann, ist quasi, ist, wenn wir uns überlegen, so, oder vielleicht ZuhörerInnen, wenn sie sich jetzt überlegen, was tun sie den ganzen Tag und jeder einzelne Akt. Und ich würde meinen, dass ich mich da nicht aus dem Fenster lehne. Auch dann, wenn wir nicht uns in Beobachtung wählen, ne? Oder irgendwie Selfies schießen oder irgendwie durch die Gegend laufen, sondern für uns sind so. Ich habe das mal als Selbstversuch gemacht so und festgestellt, wie krass weiterhin das Gender-Dispositiv über mich herrscht. Also quasi wie das meine Performance auch, wenn ich für mich bin, also was schon mal ein klarer, so eine Mini-Beweisführung für mich selbst war, dass ich mich ständig auch selbst regiere, auch wenn es gar nicht über äußere Kontrolle irgendwie aufgezwungen würde oder sowas. Genau, also jedenfalls diese Omnipräsenz. Und du sagst, es wird bürokratisch festgestellt und zwar nicht zur Geburt, sondern weit vorher schon. Ne? Also in irgendwelchen Ultraschall oder so. Bei der Geburt ist es dann spätestens, ne? mit Judith Butler gesprochen, ist ein Mädchen, zack, rosa Bändchen. Und dieses rosa Bändchen ist nicht das Problem. Vielleicht ist es ja sogar schick oder so. Aber dieses Feststellen, das daraus spricht für mich, dass es eine große Also das ist quasi, das ist so ein Regierungs- und Kontrollinstrument mit sich bringt. Ne? Das ist ja etwas, was du ja gar nicht, also wenn du es irgendwann reflektieren willst oder wenn irgendwann klar wird, Moment mal, ich bin abinär oder Moment mal, ich bin ein Transmensch. Also irgendwie, wenn ich irgendwann, also ich muss, also alleine, dass ich irgendwann, und bei mir war das sehr spät in meinem Leben, also irgendwann merke so, okay, ich muss mich jetzt ja damit auseinandersetzen, ich will das ganz, ich sehe das ganz anders oder ich sehe jetzt erst, dass irgendwas mit mir gemacht wird und so weiter. Das zeigt ja, ne, dass dieses Feststellen eine krasse Macht ausübt, ne, eine Kontrolle und eine Regierbarkeit. Und jetzt wird es dramatisch, weil nämlich durch dieses, du sagtest, es ist außerdem binär, diese Feststellung, und ich würde das fortführen mit, aus diesem Binären wird auch eine Ableitung getroffen, was sexuelle Orientierung angeht. Das heißt also, Geschlecht und Sexualität sind auch verquickt, ne, zu einem Dispositiv. Und über diese sexuelle Orientierung, die eben sehr stark dann eben heterosexuell aufgestellt ist, und das, jetzt kommt das Drastische, würde ich sagen, das ist krass verquickt mit dem, was wir Patriarchat oder Regieren über Reproduktionsweisen oder überhaupt Reproduktionsnotwendigkeiten und also sozusagen das Sexualitätsdispositiv ist krass verquickt in kapitalistische Strukturen, in denen, und das wissen wir ja, also Bell Hooks hat das sehr stark gemacht in ihrer ganzen Schaffenszeit, das Patriarchat und Kapitalismus zusammen mit weißer Vorherrschaft, also wir haben ein bisschen erwähnt, dass Race mitgedacht werden kann, aber ich würde sagen, vielleicht kommen wir dazu später auch nochmal, inwiefern ist eigentlich auch Gender Studies irgendwie ein Problem, was weiße Lehrstellen angeht oder sowas. Aber jedenfalls mit Bell Hooks gesprochen ist es ja so ein Dreieck, ja. Und wenn wir Geschlecht als Relevanz in diese weiteren Unterdrückungsverhältnisse eingebettet sehen, dann finde ich, kann man eigentlich gar nicht mehr anders als Geschlecht als krass relevante Kategorie zu verstehen, die eine krasse subjektive Wirkmächtigkeit hat, auf unser Gespräch bezogen, insbesondere auch in pädagogischen Prozessen. Ne? Wir reden bestimmt gleich nochmal drüber, inwiefern das in der Schule so eine krasse Rolle spielt. Und eben insgesamt, die Schule ist ja quasi nur eine zeitweilige, sehr dominante Institution für Biografien und dann aber auch insgesamt zentral als gesellschaftliche Ungleichheitskategorie weiter wirkt. Und das ist einfach echt krass, finde ich, wenn man dieses Konglomerat so betrachtet. Also mich durchzieht es da im Körper. Ich denke so, was ist da los? Und natürlich kannst du niemanden Einzelnen irgendwie jetzt, ne, zur Rechenschaft ziehen für diese Machtdispositive. Aber wenn man sich das mal vor Augen führt, ist das eine wahnsinnige symbolische Gewalt.
Letztendlich ja. Meine unmittelbare Reaktion darauf ist ganz ähnlich, wirklich. Insbesondere, was es umso schlimmer macht, es ist so unsichtbar für diejenigen, die sich da aus dem Status quo, aus dieser Normalität herausarbeiten. Das ist einerseits mühevoll und das macht die Welt ja auch irgendwie weniger ansprechend, so viele problematische Strukturen, so viel Unterdrückung auch in Überlappung festzustellen. Das ist ja keine schöne Erkenntnis, so etwas ausgesetzt zu sein und zu verstehen, dass auch der Rest der Menschheit und auch kommende Generationen sich damit genauso werden auseinandersetzen müssen. Jetzt ist natürlich Unwissenheit oder Wegsehen keine Option. Das haben wir ja bei unserem letzten Gespräch schon berührt. Die Unwissenheit hilft niemandem. Im Gegenteil. Aber was für eine Hegemonie von unter anderem Rassifizierung patriarchalen Geschlechtsverhältnissen bis hinein in sexuelle Orientierungen, was da herrscht und das ganz selbstverständlich tut durch, ich behaupte mal, die nicht abgesprochene Kooperation von ganz, ganz vielen einzelnen Teilen. Sogar in einem Ausmaß, dass Einzelne auch KomplizInnen ihrer eigenen Unterdrückung sein können und der von anderen. Denn, das soll der Vollständigkeit erwähnt werden, es gibt ja auch Frauen, die sehr gerne einkaufen und rosa tragen. Was jetzt nicht per se Unterdrückung ist, so einfach ist es ja auch nicht tatsächlich. Aber diese Erwartungen, Normen, diese Performanzen werden nicht nur von den Privilegierten in diesen Strukturen bisweilen eingehalten, sondern durch entsprechende Selbstverständlichkeiten, weil diese Systeme so unsichtbar sind, auch von denjenigen, die sich damit ironischerweise auch selbst schaden können. Mhm.
Ja, finde ich nochmal einen total wichtigen Punkt, das nicht zu verflachen. Eine feministische Subjektposition kann sehr klar von einer Person gesprochen werden, die gerade knallrote Lippen hat. So. Mhm. Also wenn ich mir Chimamanda Adichies TED-Talk anschaue, We should all be feminists, da ist eine feminin auftretende Subjekt, Person und ich nehme ja alles ab, was sie sagt und halte das für eine ausdrückliche feministische Position und wie du sagst, also ganz viele andere, also ich mag auch im Rosa und so, ne? Also ich finde es auch echt schwierig. Also da denke ich halt irgendwie so, ja, vielleicht hilft da ein bisschen das poststrukturalistische Moment, nämlich zu sagen so, ja klar, das kann schon sein, dass das ein Auswuchs ist von der Unterwerfung unter so Farbregime jetzt oder sowas. Es kann aber auch ganz viel anderes sein, zum Beispiel eine Emanzipation, eine Rückaneignung, eine subtile, also sozusagen, so, wie gibt es bestimmt einen schönen Begriff dafür, ne? Wenn du es quasi absichtlich performst und damit also quasi die ironische Wendung und sowas in den Sachen. Also das gibt's alles und ich würde nichts schwarz-weiß sehen, ne? Sowas, was irgendwie als, also du kannst auch auf Stöckelschuhen feministisch sein, so, das geht alles. Ich fand es jetzt nochmal, ich fand es jetzt nochmal wichtig, diese Frage hatte ich mir auch vorbereitet für dich, also würde ich gerne an dich richten. Ich fand es jetzt nochmal wichtig, also du hast gesagt, dieses Ausgesetztsein ist nicht schön und wenn dieses, das hatten wir beim letzten Gespräch auch, so eine Art Erwachen, ne? Oder so eine Art, also nicht, dass die Leute ständig schlafen würden, aber du weißt schon, was ich meine, also quasi so eine so ein Realisieren, oh nein, ich bin krass verstrickt in, und wenn sie noch so omnipräsent sind und noch so quasi in der Sichtbarkeit ja auch ihre Machtförmigkeit erlangen, ja, sind sie aber dennoch, wie du sagtest, unsichtbar, ne? Oder sie laufen so mit und sie sind auch sehr schwer ansprechbar. So. Mhm. Bei Klassismus noch ein krasseres Ding, aber bei Geschlecht würde ich es ähnlich sehen so. Und es ist auch, wenn du es ansprichst, ist es immer prekär. Ne? Du kannst immer Feminist Killjoy sein und du kannst immer, oh, und so, jetzt fängt die wieder an und so, ne? Das heißt also, es ist schwierig. Und dieses Ausgesetztsein ist also blöd, aber das sich daraus winden oder sich dem stellen oder das bearbeiten, ist auch schmerzhaft. Und meine Frage an dich ist, also ich will dir kurz erzählen, was ich für eine Erfahrung gemacht habe in der Lehre. Da habe ich nämlich genau eben so eine Sitzung gestaltet. Das war Vorlesung. Das hat es nochmal schlimmer gemacht, weil sozusagen dann frontal die Inhalte an Studierende irgendwie so gerichtet wurden. Und in dieser Vorlesung habe ich sehr viel von den dominanten Verständnissen von Geschlecht und Stereotypisierung und Rollen und Mustern und so weiter Repräsentationen erzählt. Und an einem so einem Zitat, das war von Goffman, ist mir klar geworden, was ich da eigentlich gerade tue. Nämlich richtig, also quasi, also das ist ja, das hatten wir das letzte Mal, dass es quasi auch eine gewaltvolle Seite hat, Personen zu sagen, hey, ihr seid Unterdrückte. So, ne? Mhm. Und ich habe in der Vorlesung sehr stark weiblich verstehende oder weiblich gelesene Personen angesprochen, mit diesem Zitat von Goffman, der also sagt, ja, und so nach dem Motto, das einzige Pantheon, ich weiß nicht mehr genau, so irgendwie so ein Wort halt, was eben Frauen bleibt. Also natürlich meinte der das kritisch, ne? Aber der meinte halt, ja, so Schönheit und irgendwie Mütterlichkeit und Fürsorglichkeit, also irgendwelche solche Sachen. Das ist quasi zwar kein besonders machtvolles oder besonders irgendwie ressourcenstarkes Gebiet, so, ne? Aber es ist immerhin eben ein Gebiet, in dem sozusagen da so eine, ja, in dem man punkten kann oder irgendwie sowas, gell? Und dann habe ich also gemerkt, was ich da mache, ne? Als ich das vorgelesen habe, dachte ich so, oh Gott, was tue ich? Und leider war also die Vorlesung derart gestrickt, dass ich auch mit nichts Positivem, also dann habe ich auch gedacht, so, was könnte denn das Positive sein, geendet habe, ne? Und dann dachte ich mir so, oh Gott, ich habe mich richtig schlecht gefühlt und dachte so, habe ich dann erst im Nachhinein versetzt in die AdressatInnen und dachte so, ja, shit, so, das ist ja schön und gut, die gewaltvollen Symboliken zu analysieren. Aber jetzt kommt meine Frage an dich, wie kann man das machen und ohne also und am Schluss aber anders enden? Also was ist ein schöneres Ende von so einer Besprechung oder von so einer Perspektivdarstellung? Oder was ist ein anderer Ausblick? Also wohin gehen wir? Klar, du sagst irgendwie reden, reflektieren und so weiter, aber also genau, hast du noch eine Idee oder was machst du mit deinen SchülerInnen oder wie würdest du das als Lehrperson, die das quasi didaktisch mit einbezieht, dass das Gewaltvolle nicht am Schluss stehen bleiben darf? Mhm. Wie würdest du das, ja, hast du da eine Idee?
Also, das ist eine schwierige Situation, die kenne ich auch ähnlich aus der Bildungsarbeit mit SchülerInnen. Und manchmal kann das okay sein. Es kommt ein wenig aufs Format an. Du hast ja eben schon erwähnt, Schule als Institution ist unausweichlich. Das ist ja auch tatsächlich so. Es herrscht Schulpflicht, da müssen die Kinder durch. Und auch wenn denen eine Stunde nicht gepasst hat, werden sie wiederkommen müssen. Für sehr lange Zeit werden sie das müssen. In dem Kontext kann ich auf dieser Basis auch Lernprozesse so anlegen, dass ein einzelner Ausgang auch tatsächlich schwer im Magen liegt tatsächlich, dass ich ein affektives Lernziel habe, das gar nicht so auf kognitive Kompetenzen aus ist, sondern das erstmal dazu da ist für Bewusstseinsschaffung, für das Entwickeln von Mitgefühl, für ein Nachempfinden, entweder für ein Verfeinern der Wahrnehmung für die tatsächlich eigene Situation oder umgekehrt die anderer Menschen, die da Unterdrückung, verschiedene Arten von Gewalt im Alltag erleiden können oder auch tatsächlich erleiden. Das heißt, wenn ich weiß, dass ich die wiedersehe, kann ich das ruhig mal machen. Dann muss ich das aber auch auffangen, spätestens im nächsten Schritt oder, wie du eben schon gesagt hast, eher am Ende. Ich tue mich ein bisschen schwer mit der Idee, dass es immer positiv enden muss, denn das kann Gefahr laufen, dass manche Probleme einfach nicht stark genug stehen bleiben, letztendlich. Also wenn wir am Ende von jeder Vorlesung, einem Workshop oder Einheit immer etwas Positives haben, müssen wir umgekehrt vorsichtig sein, denke ich, dass wir es nicht so darstellen, ach ja, Patriarchat ist doof, Sexismus schlimm, schlimm, naja, aber wir schaffen es ja schon, weil je nach Situation mag das, sagen wir in einem situativen Kontext, mag das durchaus wahr sein, aber mir wäre es an der Stelle wichtig, dass wenn zum Beispiel auf freiere Geschlechterverhältnisse, was sowohl Performativität von Cis-Personen angeht, als auch das Verstehen und Ausleben und das Akzeptiertwerden von komplexeren Geschlechtsidentitäten, die abinär sind zum Beispiel, oder transident, dass das situativ ganz unproblematisch sein kann. Und da sich schon viel entwickelt hat, manchmal sogar im rechtlichen Kontext, manchmal leider nur, aber dass die Grundstrukturen, die problematischen, dass die damit auf keinen Fall irrelevant geworden sind, im Sinne von, um das mal mit antirassistischer Erziehung zu vergleichen, manchmal hinterlassen Unterrichtseinheiten zum Thema Rassismus in den Vereinigten Staaten und Segregation den Eindruck, aha, da gab es Sklaverei, die hat dann Lincoln beendet und dann gab es Segregation und die hat Dr. Martin Luther King Jr. beendet mit der I Have a Dream Rede und danach ist eigentlich alles prima. Und diesen Eindruck, dieses verkürzte, aha, wir haben was problematisiert, aber dann ist was Gutes passiert, das würde ich verhindern wollen, ohne die Menschen zutiefst zerschlagen zu entlassen.
Kann ich total gut mitgehen. Würde gerne meine Frage nochmal anders an dich richten, weil sie irgendwie dennoch bleibt. Also ich stimme dir total zu, dass eine Relativierung nicht Sinn der Sache ist, so weil die kann es nicht geben, wenn wir die Drastik der Situation uns anschauen, was heißt Situation, ne? Du weißt, was ich meine, also wenn wir uns die Verhältnisse anschauen, die sind nicht zu relativieren. Meine Frage geht eher so in die Richtung, was ist mit den, also wenn du jetzt einen Raum hast, der komplett, und das ist ja eigentlich undenkbar, wenn du es intersektional verstehst, also der irgendwie mehrheitlich von marginalisierten Subjektpositionen bestimmt ist, dann würde ich sagen, geht das, beziehungsweise auch umgekehrt, wenn es ein Raum ist, der irgendwie kritische Männlichkeit oder kritisches Weißsein irgendwie so mit jeweils eben dominanzgesellschaftlich positionierten Menschen irgendwie adressiert, dann würde das irgendwie auch, also ich bin da auch skeptisch, aber ich mache es auch, also diese Trennung von Räumen, also davon halte ich didaktisch was, aber wenn ich jetzt so Räume habe, wo das gemischt ist und ich laufe Gefahr, marginalisierte Positionen, und da sind halt welche auch im Raum, zu viktimisieren, weißt du, also es ist einfach total klar, wer in diesem Raum ist gerade gemeint und hat die Arschnummern jeweils gesellschaftlicher Art, ja?
Ja, verstehe ich. Und das ist eine Gratwanderung, allen Gruppen gerecht zu werden, die, ich glaube, nie perfekt sein kann. Ist die Frage, wo lege ich den Schwerpunkt und was kann ich versuchen, den Menschen mitzugeben? Und da habe ich jetzt, glaube ich, inzwischen eine bessere Antwort über das Zuhören. Und ich denke, Folgendes ist, also einerseits für die Leute, die es erwischt hat, im Sinne von, oh ja, scheiße, es ist wirklich ätzend für mich und die Gruppe, zu der ich dazugehöre oder in die ich hineingeordnet werde, wider Willen, dann ist die Frage, was kann ich machen für die Dinge, für die ich nicht verantwortlich bin? Ich kann versuchen, für mein Leben Verantwortung zu übernehmen, auch wenn das ein ungerechtes Los ist, das mir zugeschustert worden ist. Was kann ich konstruktiv anstellen, um damit umzugehen? Ob das nun Aktivismus ist, ob das nun Schutzräume sind oder etwas anderes oder Solidarität in diesem Sinne. Etwas, das wirklich konkret, individuell die Situation wieder etwas besser machen kann. Einerseits und auf der anderen Seite die Personen, die dann erleichtert sind, du liebe Zeit, sexistische Diskriminierung ist ja ganz schön furchtbar, ein Glück passiert mir das nicht. Also diese Erleichterung, ehrlicherweise, kann ich nachempfinden, also von den Achsen der Unterdrückung, die mich betreffen, die sind natürlich nicht toll. Gleichzeitig habe ich auf anderen Achsen durchaus Privilegien, eine sogar, die mein Leben ganz enorm prägen. Auch das konnte ich mir nicht aussuchen. Und dann ist die Frage, wofür trage ich Verantwortung? Ja, nicht, dass ich Privilegien habe, aber dann die Frage, was ich damit mache. Selbstgefällig sich Cookie Points zu verdienen und zu sagen, als Mann, ja, toxische Männlichkeit, wie doof, ist vielleicht noch ein bisschen kurz, aber ich denke, es gibt durchaus Beispiele von Menschen mit Privilegien, ob das nun über Rassifizierung oder Geschlechtlichkeit gedacht wird, die ihre Möglichkeiten, ihre unfreiwillig bessere, weniger schwierige Position nutzen, um Selbstverständlichkeiten zu erschüttern, abzubauen, die zu bestärken und zu unterstützen, die diese Privilegien eben nicht haben. Das klingt jetzt relativ nett im Sinne von, ach ja, alle helfen einander und alle tun, was sie können mit dem, was sie haben. das ist nie so einfach alltäglich, dass es das eine gibt, das, ne, was für die eine Person eine gute Unterstützung ist, funktioniert für die andere nicht. Es braucht also viel Spontanität und ehrlich gesagt Bereitschaft, auch nochmal zuzuhören und nochmal zu lernen, wenn etwas nicht auch mit guter Absicht so funktioniert hat, obwohl ich empowernd, unterstützend und so weiter sein wollte.
Ja, fand ich jetzt, ich bin froh, dass ich dich gefragt habe, weil ich jetzt auch nochmal, du hast sehr viel Unterschiedliches gesagt, aber ich habe auch nochmal rausgehört oder für mich gelernt, das ist in Ordnung, wenn sowas passiert, zumal wir reden hier über Kinder, ne? So, das ist natürlich auch, also auch wenn es jemand, also genau, es sind Kinder und das heißt aber nicht, dass es ja dort aufhören muss und die Solidaritätsebene oder das Privilegien teilen, wie es so schön über in der Rassismuskritik heißt, if you're white, pass the mic, so ungefähr. Ne? Und das kann man auf männliche Privilegien auch beziehen. Also das kann ja trotzdem als zweiter oder dritter oder 25. Schritt irgendwie gelernt werden, so dass ich da nicht stehen bleiben kann bei der Dankbarkeit. Übrigens geht mir das in Seminaren auch oft so, wobei ich da erschütterter bin als jetzt irgendwie im Fall von einem Kind. Wenn also im Seminar durchaus auch durch die Blume und durchaus auch sozusagen als Abschlussreflexion von 14 Sitzungen oder sowas jemand sagt, ah ja, mir ist jetzt klar geworden, ich bin ganz schön froh, dass ich da raus bin. Also so, also das kann man ja so oder so ausdrücken. Ne? Also das ist aber dann, ich glaube, es war auch Teil unseres anderen Gesprächs, dass es dann quasi eher so die Frage von der politischen Bildungsarbeit und wie wir uns da, also welche harten Punkte es da einfach gibt, ne? Die einen auch unerwartet immer wieder treffen so. Und dass es aber so ist halt. Es ist nicht schmerzfrei, was wir da machen. Und ja, es war jetzt nochmal gut von dir zu hören.
Dankeschön für die Fragen. Umgekehrt, ich würde den Spieß noch gerne rumdrehen, bevor wir noch ganz, ganz konkret in Schulsituationen gehen. Gibt es für dich eine goldene Mitte, eine elegante Lösung oder ein Einzelbeispiel, das gut funktioniert hat, wenn auch nur einmal?
Für einen Lern-Moment oder was meinst du?
Ja, in der Tat. Also ein Lernmoment, das gleichzeitig die Komplexität von Unterdrückung abbildet und idealerweise allen Anwesenden nicht nur diesen Eindruck verschafft, sondern ihnen auch noch weiterhilft, was auch immer weiterhelfen dann in situativ sein kann.
Ich denke jetzt irgendwie an Gender-Thematik, aber auch an andere, weil ich schätze mal, dass das übertragbar ist. Ne? Du meinst also, das wäre wahrscheinlich für alle möglichen Sachen denkbar. Aber bestimmt gibt es da welche. Mir fällt jetzt gerade ad hoc kein Supernis ein. Ich hatte es gerade schon mal ein bisschen erwähnt. Das ist aber quasi nicht mein Lernerlebnis, sondern eines Kollegen aus Österreich. Mhm. Also wo eine Gruppenarbeit gemacht werden soll. Ich hatte gerade das Bild schon als Negativbeispiel aufgeführt. Das wurde dem eigentlich nicht gerecht. Deswegen werde ich es jetzt nochmal als Positivbeispiel aufführen. Also es handelt sich um ein Bild, auf dem es auf der rechten Hälfte ein Oberkörper, männlich lesbar, mit ein paar Brusthaaren und im Ansatz von einer Brustwarze sieht man. Und die Person schaut so nach oben, man sieht so ein bisschen den Mund. Es sind, würde ich sagen, unterschiedlich lesbare, also es ist quasi kein zugeschriebenes Geschlecht, würde ich sagen, was so im Gesichtsansatz oder im Kinn ist. Und es gibt aber lange so Extension Nails, hellblaue, die auch nochmal ins Bild ragen und so weiter. Also sozusagen ein schönes Bild einfach so von der Person. Und da drauf steht bunt. Ich schätze mal, ist es die Reihung der Regenbogenfarben? Ich weiß es nicht, aber es sind jedenfalls bunte Farben. Boys will be Boys und das zweite Boys ist durchgestrichen. Und es steht da, Boys will be whatever toxic stereotypes we teach them to believe are true. Sozusagen draufgeschrieben als Verbesserung von Boys will be Boys. Und diese Gruppen, also diese Personen, die in dieser Gruppe gearbeitet haben, für den Dozenten, eben meinen Kollegen aus Österreich, Tobias Buchner, die haben die Aufgabe gehabt, über ja, Männlichkeitsbilder zu lernen und irgendwie sich auseinanderzusetzen und haben ihren Kommilitoninnen die Frage gestellt, was denkt ihr, werden heranwachsende Männer durch die gesellschaftlichen Erwartungen an das Konstrukt Mann in ihrer sozialen und emotionalen Entwicklung behindert? Und das muss man dazu sagen, der Professor ist auch ein, also er ist eigentlich, also ist ein Professor für Ableism, ne, und Ableism-Kritik. Und was hier natürlich irgendwie, er hat mir das erzählt und als Positivbeispiel geschickt und er hat gesagt, es hat ihn halt emotional umgehauen, dass diese Gruppe, und es ist, glaube ich, egal, wie die zusammengesetzt war. Ne? Das ist vielleicht auch nochmal ein schöner Seitenaspekt dazu. Es ist egal, wer in dieser Gruppe saß, aber das ist ihnen gelungen, wenn man so will, Männlichkeitskonstruktionen als die eigentlichen Behinderungsmomente in Gesellschaft irgendwie zu fassen und reflexiv irgendwie der Gruppe oder der Gesamtgruppe zurückzugeben, so dass man mal gemeinsam darüber nachdenkt. Und ich finde es einfach wunderschön, wie sie das textlich gefasst haben, was sie für ein Bild dahin gemacht haben und die Erzählung einfach von diesem Kollegen, der da meinte, er hat fast geweint, ja, dass diese Gruppenarbeit das hervorgebracht hat. Und es ist jetzt nicht ein Beispiel von mir, aber es ist jetzt gerade eins zur Hand. Also sowas ist natürlich wundervoll, ne? Weil da ist keine, also es löst es eben nicht in Viktimisierung oder sowas oder in heldenhaftem, du hast es jetzt gerade die Cookie Points genannt, es ist nicht diese Art von Pointe, sondern es ist eine, jetzt starten wir gemeinsam und überlegen, was ist hier eigentlich los und wollen wir das und wollen wir das anders und so weiter. Also das ist irgendwie, ich finde es einfach, also mich rührt es auch, obwohl ich diese Leute gar nicht kannte, die das gemacht haben. Ja, wie liest du diese Gruppenarbeit?
Ich finde, das klingt sehr beeindruckend tatsächlich. Also eine gemeinsam erarbeitete Art, so ein komplexes, schwieriges Problem besser zu verstehen und das Ganze dann auszudrücken. Ich finde das sehr schön. Ich finde, das ist ein gutes Beispiel. Und klar, das kriegen wir nicht immer. Oder schaffen das allen Leuten, mit denen wir in der Bildung interagieren, denen das zu ermöglichen, tatsächlich. Aber solche herausragenden Momente, die gibt es auf jeden Fall. Und ich finde, dass bei allen Schwierigkeiten über Unterdrückung zu forschen und zu lehren, finde ich, sind das Momente, ja, die wirklich rührend sind und die auch irgendwo Hoffnung stiften.
Hast du ein Beispiel aus deinem Lehralltag, an das du gerne zurückdenkst?
Mein Lieblingsbeispiel ist ehrlich gesagt keine konkrete Unterrichtssituation, aber es ist ein so schönes, dass ich da immer noch sehr, sehr wohlwollend zurückblicke. Das ist mir vor Jahren passiert, dass an dem zweiten Tag nach meinem Coming Out an der Schule, ich in meine traditionelle AG bin und da hat eine Oberstufenschülerin, wir kannten einander ganz gut, auch wenn wir uns nicht im Unterricht irgendwie begegnet sind zu dem Zeitpunkt, war sie Stammgästin der AG und diese hat mich hereinkommen sehen und ganz nebensächlich, während sie noch am Handy war, kommentiert: Ah, schöner Rock. Und das war für sie völlig, das war so der nennenswerte Kommentar, und hat dann weitergemacht. Und ich war ein bisschen stutzig, weil für mich war das eine sehr außerordentliche Situation, immer noch, erst am zweiten Tag, habe geantwortet: Naja, es ist ein Kleid. Und sie so: Ach ja, es ist ein Kleid, okay. Und hat immer noch weitergemacht. Und das war ihr wirklich so unfassbar egal. Und das war so schön, dass ich dann irgendwann so nach einigem Warten neben ihr sie nochmal unterbrechen musste, tatsächlich von dem, was sie gerade am Handy getan hatte, und ihr erklärt habe, ja, übrigens, es gibt jetzt eine andere Anrede und andere Namen und so weiter und so fort, und das musst du wissen, und mir ist es wichtig, dass du das respektierst. Und dann hat der Mensch überhaupt erst geschaltet. Das heißt, diese letztendlich junge Erwachsene, also war schon eine Oberstufenschülerin, diese hat mit so einer Selbstverständlichkeit keine Annahmen gemacht zwischen Performance und verbunden mit bisheriger Einschätzung, bis dem, was bisher üblich war zu mir als Person, dass sie gar nicht auf die Idee kam, dass das irgendetwas bedeuten könnte, außer ich trage wohl gerne dieses Kleid, was auch ein sehr schönes Kleid ist tatsächlich. Und das ist so ein herzerwärmender Moment, weil das schon vor Augen führt, wie gut und unkompliziert das Laufen kann. Und ich sag mal, genau dieses Hoch habe ich in anderen Unterrichtsmomenten nicht erreicht, aber das ist schon das für mich spektakulärste Beispiel aus meiner Schulerfahrung.
Ja, voll schön. Also ich kann es voll nachempfinden, was für eine, also ich finde einfach auch so super deine Reaktion, naja, es ist ein Kleid, das ist auch großartig. Also das ganze Zusammenspiel dieses Dialogs ist einfach total witzig, ja. Mhm. Einfach ein guter Stoff auch für einen Film. So. Apropos Film, man muss ja auch mal gute Beispiele, ne, austauschen. Also vielleicht hast du da irgendwelche guten Beispiele. Ich habe jetzt irgendwie... wie heißt's? Pose habe ich geguckt, letztes Jahr oder so. Mhm. Und ja, und irgendwie, also bei den allermeisten Medien, also warum schwenke ich jetzt auf Film? Ja, weil eine Szene war, ist ein Filmreif so. Ist einfach total schön, weil es eben nicht das Erwartete, ne? Und jetzt wird irgendwie ein Thema gemacht und jetzt wird irgendwie, jetzt ist eine Unbehaglichkeit da oder irgendein peinlicher Austausch oder was weiß ich, also oder noch schlimmer, ne? Also quasi kann ja auch quasi schlimmer als irgendwie nur Peinlichkeit sein oder sowas. Und das ist halt alles nicht der Fall, sondern es ist einfach eine Dethematisierung von dem als unmarkiert gewünschtes jetzt irgendwie sozusagen als Lebensrealität so. Mhm. Und zugleich die Dethematisierung von dem, was irgendwie erwartbar ist, weil es eben diese machtvolle Ordnung ist, die ständig hervorgekehrt werden muss. Und zugleich ist es ein witziger Dialog, weil du sie ja verbesserst. Und sagst, ja, man, das ist überhaupt kein Rock. Ich finde es großartig. Genau. Und deswegen ist es filmreif. Deswegen dachte ich an, wir hatten jetzt am Wochenende eine Veranstaltung gemacht zu Gadget-Rassismus. Und da hatten wir jemanden eingeladen, die hat zu antiziganistischen Stereotypen und Bildern in Film was vorgestellt. Und es war einfach frappierend, dass da eben so viel, also viel sowieso, aber es war, wie es halt so oft ist, es war super schwer, Gegenbeispiele zu finden. Und einen Tag davor hatten wir ein Gegenbeispiel, zumindest was migrantisierte und kriminalisierte Männlichkeit angeht. Da haben wir einfach ein gutes Beispiel gesehen, so als Film. Also der ist Familie, vielleicht hast du mal Lust, ihn zu gucken oder vielleicht kennst du ihn. Und daran dachte ich jetzt so, das hat mich so erfreut, ne, Familie zu gucken. Wobei es natürlich auch krass ist, wie die mediale Rezeption des Films ist. Das ist wiederum scheiße, ne? So wie die Dominanz gesellschaftlich guckenden Medien, was sie daraus machen, so. Aber egal, so, wenn ich es angucke, reicht es mir ja schon, wenn ich mich freue, so. Und deswegen dachte ich so, ja, man muss sich viel mehr austauschen darüber, was für coole Repräsentationen, ne? Oder mediale, keine Ahnung, also sozusagen so künstlerische Produkte oder sowas es gibt. Genau. Also da weiß ich einfach nicht so viel. Ich hab dir was geschickt, was Nee Fink uns damals irgendwie empfohlen hat. Wie gesagt, ein paar Sachen davon habe ich geguckt, aber ja, vielleicht hast du gute Empfehlungen für popkulturelle, wenn man so will, ja, so ein bisschen das Visuelle und irgendwie auch das Herz und so, wie man sich sozusagen auch so mal so nähren kann, weißt du, weil wir ja sonst so bombardiert werden von den anderen Sachen und irgendwie dieser Dialog alleine, den du mir gerade gestellt hast, der war schon so schön und irgendwie ich wünsche mir viel mehr sowas zu, auch so in meiner Freizeit zu konsumieren, ne? Statt mir irgendwie die wiederholte ARD-Mediathek reinzuziehen. Und das ist einfach nur fürchterlich, oder? Auch weil es halt, hatten wir das nicht bei unserem letzten Gespräch? Also dieses Aufgesetzte überall dann auch nochmal so ein bisschen das, ne, so rhetorisch modernisiert reinzubringen, ne? Um irgendwie auf jeden Fall den Anschein zu wahren, so dass man jetzt irgendwie auf der Höhe sei oder sowas. Und dann geht es aber total in die Hose so. Und das ist einfach total anstrengend. Das ist noch anstrengender als das unverblümt und sich nicht informiert gebende schlechte Medium. Weißt du, was ich meine?
In der Tat tatsächlich, dass es wir, ich muss an Audre Lorde denken, in dieser schwierigen Situation marginalisiert zu werden, ist es nicht nur eine angenehme Sache, Selbstpflege zu betreiben, zum Beispiel durch hebende, positive, fast schon utopisch schöne Medienbeispiele. Es ist sogar notwendig für den politischen Widerstand, dass wir uns nicht aufreiben an dieser Negativität. Und in dem Kontext, ich glaube, du weißt gar nicht, was für eine erbärmliche Filmnärrin ich bin. Ich bin nämlich eine. Und buchstäblich steht mein Mikro gerade auf einem Stapel von 10 DVDs mit irgendwie queeren Filmen, die ich für eine andere Veranstaltung vorbereitet habe. Und muss jetzt nur nach unten schauen, um zwei schöne Beispiele rauszupicken. Einerseits ein Film, der sehr kunstvoll ist, ein chilenischer Film, eine fantastische Frau, der sehr feinsinnig viel zeigt und auch einiges sagt, ein wenig Schwere, eine Trauersituation voller Widerstände für eine Transfrau, die sich finden muss in so einer herausfordernden Situation und dabei auch tatsächlich mit entsprechenden Kämpfen und Fairnessen und auch Niederlagen, der das letztendlich gelingt. Einerseits, der ist von 2018 und wie gesagt aus Chile, also der bricht auch ein bisschen mit diesen Erzähl- und Sehgewohnheiten, die wir zum Beispiel, wie eben zitiert, aus typischer Hollywood-Manufaktur kennen. Das ist sehr schön und was wirklich einen letztendlich positiven Ausblick auf Widerstand und letztendlich Feminismus gibt, einer meiner bestimmt Top 5 Lieblingsfilme aller Zeiten, Porträt einer jungen Frau in Flammen, ein französischer Film von Céline Sciamma, der eine Geschichte erzählt von einer Adligen, die verheiratet werden muss und die wird gemalt, damit, da es ja noch kein Tinder gibt, damit entsprechende Interessenten in ihrer Abwesenheit da Entscheidungen treffen können. Und das ist erstmal als Setting überhaupt nicht angenehm, sympathisch oder stressfrei tatsächlich. Aber das, was die Protagonistinnen erleben und miteinander aufbauen, trotz ihrer eigenen Fairnisse und Niederlagen, ist trotzdem etwas, das einen positiven Ausblick gibt auf Freiheitlichkeit in der eigenen Orientierung, auch im eigenen, ansonsten marginalisierten Geschlecht, zu schwesterlicher Solidarität zwischen Frauen. Also für mich ein unheimlich bewegender Film, der auch von seiner Filmtechnik einfach sehr elegant und kunstvoll ist und ohne naja, ich sag mal, billige Tricks wie ständige Erzählstimmen auskommt, sondern ein Film, in dem die Bilder für sich sprechen, und zwar sehr laut.
Wie schön, ich habe es mir notiert.
So. Damit haben wir das Ende des ersten Teiles des Gespräches erreicht. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, fürs Zuhören, fürs Mitdenken. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder reinhört, wenn Dr. Jalas Akbaba und ich unser Gespräch zum Thema Schule und Geschlecht fortsetzen. Danke und macht's gut!